Predige über den Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 17 bis 21. Philipper 3, Vers 17 bis 21. Ahmet miteinander, ihr Brüder, mein Beispiel nach und habet Acht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, jetzt aber auch mit Weinen sage, ich meine die Feinde des Kreuzes, Christi, deren Ende Verderben ist, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihrer Schande besteht, die auf das Irdische sinnen. Denn das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln, und aus ihm erwarten wir auch als Heiland den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, sodass er gleichgestaltet wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, mit der er auch alle Dinge sich untertan machen kann. Hier geht es um Vorbilder. Der Paulus stellt sich diesen Christen in Philippi als Vorbild hin. Die Frage ist, welche Vorbilder habe ich im Leben? Es wäre interessant, wenn man einen älteren Menschen fragt, wenn man einen Jugendlichen fragt. Bei Jugendlichen sieht man sie oft an der Wand hängen, mit irgendeiner Gitarre in der Hand oder einem Mikrofon, manchmal auch Sportler. Ist die Frage, was für ein Vorbild habe ich und wie prägt mich das Vorbild? Ich denke, in einer Gemeinde kann es viele Vorbilder geben, dass Christen Vorbilder sind für mich. Mein jüngstes Vorbild ist ein paar Monate alt, so ein kleiner Junge, der guckt einem an und dann strahlt er und da bleibt einem nichts anderes übrig, als auch zu strahlen. Das würde ich gerne von ihm lernen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wahrscheinlich nicht so schön. Andere Christen sind Vorbilder für mich durch die Beständigkeit, mit der sie für etwas beten. Oder jemand durch sein praktisches Helfen. Oder durch sein offenes Haus für Gäste. Oder durch seine Kontaktfreudigkeit. Oder ein anderer durch Freude trotz großer Schwierigkeiten, durch die er gehen muss. Oder jemand für seine Einsatzbereitschaft. Oder Kindererziehung. Oder für seinen Weitblick. Oder durch sein Interesse für Mission, durch sein Vertrauen auf Gott. Ich könnte diese Liste ziemlich lange fortsetzen und würde ständig irgendjemanden nennen, an den ich denken könnte als Vorbild auf diesem Gebet. Ich persönlich habe viele Christen als Vorbilder gehabt und habe sie auf diesem oder jenem Gebet immer noch. Wobei ich allerdings sagen muss, diese Vorbilder sind oft nur Teilvorbilder. Das heißt, auf einem Gebiet sind sie ein Vorbild für mich, auf einem anderen Gebiet nicht. Und ich könnte vorstellen, dass das anderen mit mir ganz ähnlich geht. Wir sind meistens nur Teilvorbilder und dann gibt es irgendwo eine Seite in unserem Leben, die nicht ein Vorbild ist, wo man eher sagen würde, naja, da muss noch irgendwas geschehen, damit sich das verändert bei ihm oder bei ihr. Beim Skilaufen sagt meine Frau und ich früher immer scherzhaft, wir haben eine Schokoladenseite und eine Dennoch-Seite. Schokoladenseite ist die Seite, wo alles gut geht, so meistens rechts herum. Und die Dennoch-Seite dann die anderen Dinge, wo man mühsam üben muss, dass es auch geht. Ich denke, im Christsein gibt es Ähnliches. Es gibt Dinge, die uns leicht fallen und wo ein anderer merkt, oh ja, das ist gut bei ihm. Und dann gibt es Dinge, die uns schwer fallen, die man mühsam einüben muss, damit sie doch in das persönliche Leben kommen. Und leider sind wir natürlich manchmal auch Vorbilder für negative Dinge. Vielleicht ist mancher Christ ein Vorbild für Unpünktlichkeit, für eine lockere Zunge. Vielleicht ist sein Verkehrsverhalten nicht immer gut. Vielleicht ist er ein Vorbild dafür, wie man in Arbeit ertrinkt und seine Familie vergisst. Und so weiter. Und da gäbe es jetzt ganz viele Vorbilder dieser Art. Und da muss Gott uns helfen, an der Stelle davon loszukommen und uns verändern. Wenn er uns Vorbilder schenkt, dann möchte er uns nicht überfordern. Und deshalb ist es schlecht, wenn ich irgendjemand ein Vorbild vor die Nase setze und sage, so musst du werden als Pfarrer oder so musst du werden als Konfirmand oder als Kirchenvorsteher oder als Jugendleiter. Denn manches Vorbild ist eine Überforderung. Wenn ich mit Bekannten auf der Autobahn fahren würde, sie in ihrem Auto und wir in unserem, sie können 220 fahren mit ihrem Auto, wir maximal 164. Es würde mir gar nichts nützen, wenn Sie mit 180 voranfahren würden, weil ich Ihnen nicht folgen könnte. Ich würde höchstens den Motor überhitzen und kaputt machen und würde es trotzdem nicht erreichen. Und so kann es sein, dass manche Christ durch Vorbilder auch sich überfordert oder überfordert wird von anderen, weil sie einem ein Vorbild vor die Nase setzen und sagen, guck mal, so solltest du werden und das ist gar nicht meine Möglichkeit. Ich habe vielleicht eine andere Grenze als der andere in seinem Leben. Ich denke, dass Gott Originale schafft, keine Schablonen, aber dass er jeden von uns weiterführen möchte. Vor 2 Tagen hatten wir diesen Reformationstag, 31. Oktober, an dem Gott durch einen Mann, der damals noch Mönch war, seine Kirche ein Stück weit verändert hat, indem er sein Wort wieder in den Mittelpunkt stellte, das Wort Gottes, das die Erlösung durch Jesus anpreist. Und dieser Mann ist für viele ein Vorbild geworden, Martin Luther. Ich denke, er war ein Vorbild auf vielen Bereichen, aber sicher auch nicht auf allen. Und wenn einer Lutheraner ist und nicht Christ geworden ist, nützt es ihm ziemlich wenig. Ein Vorbild ist er sicher in vielen, wie er mit der Bibel umging, wie er trotz Schwierigkeiten ein fröhliches Vertrauen behielt. Sicher ist er kein Vorbild in dem, was er über Juden gesagt hat. Er war ein Kind seiner Zeit und so ein klein bisschen ohne Durchblick. Und es ist gut, wenn wir keine Lutheraner sind, sondern Christen, die zwar sagen, vielen Dank für das, lieber Herr, was du durch ihn neu in den Vordergrund gestellt hast, auch die Bibel, die man dann von Norddeutschland bis runter in die Schweiz auf Deutsch lesen und verstehen konnte, dafür sind wir sehr dankbar, aber wir sehen auch in diesem Leben Schwächen und Grenzen. Hier in diesem Abschnitt an die Philipper schreibt Paulus unter anderem auch von Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen und sagt, ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre besteht in ihrer Schande. Sie sind Feinde des Kreuzes. Es ist interessant, dass Leute, die in der christlichen Gemeinde sind, Feinde des Kreuzes genannt werden und ihr Gott sei ihr Bauch. Damals war das ziemlich verständlich bei den Leuten hier in Philippi. Da gab es sogenannte Gnostiker. Gnosis heißt auf Deutsch Erkenntnis. Und es waren Leute, die waren stolz auf ihre geistlichen Erkenntnisse. Die hatten tolle Gedankensysteme aufgebaut, großartig. Und sie sagten, der Geist ist gut, der Körper, alles Materielle ist schlecht. Und deshalb kann man mit diesem Körper machen, was man will. Es kommt nur auf die geistige Haltung drauf an. Und deshalb haben sie zum Beispiel sexuell sehr freizügig gelebt. Sie haben sich voll gefressen und gesoffen und all das gemacht und sagten, das ist doch völlig unwichtig. Hauptsächlich die geistige Haltung stimmt und die ist in Ordnung bei uns. Und diese Leute bezeichnet Paulus als Feinde des Kreuzes. Er sagt, ihr Gott ist der Bauch, sind Bauchanbeter. Das würde eigentlich ein gutes Bild für Deutsche sein, Bauchanbeter zu sein. Hauptsache Konsum stimmt, der Wohlstand stimmt. Und natürlich nicht, dass jeder einen Bauch haben möchte, im Gegenteil, die meisten möchten keinen. Die pflegen dann irgendein Schönheitsideal. Aber das zeigt ja, dass sie letztlich auch ein Stück weit vielleicht Bauchanbeter sind, in einem anderen Sinn. Und mancher hat dabei schon sein Leben verloren, dass er schön sein wollte und hat seinen Kreislauf kaputt gemacht durch zu langes Hungern, durch zu unregelmäßiges Essen. Natürlich auch andersherum, dass er zu viel gegessen hat und vorzeitig starb. Interessant ist, dass die Not des Bauches schneller berücksichtigt wird als die Not gottferner Herzen. Ich wiederhole das nochmal. Interessant ist, dass die Not des Bauches schneller berücksichtigt wird als die Not gottferner Herzen. Heute beginnen wir zum Beispiel mit so einer Weihnachtsaktion, auch wenn wir noch nicht Weihnachten haben. Wir sammeln da immer für ein Projekt, das in Verbindung mit Missionaren steht, die wir unterstützen. Da haben wir auch schon gemerkt, wenn es ein rein missionarisches Projekt ist, für eine Bibelschule oder irgendetwas dieser Art, dann kommt das Geld viel langsamer zusammen, als wenn es ein soziales Projekt ist, für irgendeinen sozialen Grund. Dann geht es ein ganzes Stück schneller. Das heißt, wir sind eher bereit, für Dinge etwas zu geben, wo man etwas sieht, rein äußerlich. Obwohl diese sozialen Projekte, ja gut sind, schon. Aber letztlich mehr, ich sage jetzt mal, den Bauch erreichen, also die äußeren Umstände, während missionarische Projekte noch mehr das Herz erreichen. Und in der Ewigkeit, wenn wir bei Jesus sein werden, werden wir unseren Körper nicht mitgenommen haben, aber unsere Persönlichkeit mit einem Geistleib versehen wird bei ihm sein. Ob wir entdecken, dass Menschen in erster Linie einen Gott für ihr Herz brauchen? Ich denke an einen jungen König, einen Kinderkönig im Alten Testament, der mit sieben Jahren, waren es sieben oder acht, mit acht Jahren König wurde, der Josia, und er suchte einen Gott für sein Herz. In seiner Umgebung gab es jede Menge Götter. Einen gab es für den Bauch, einen für die Sexualität, einen für die Wissenschaft und den Aberglauben, aber er suchte einen Gott für sein Herz. Und er hat ihn dann gefunden, als er 16 Jahre alt war, hat er endlich einen Gott für sein Herz gefunden und war sehr froh darüber. Interessant ist, dass mitten aus christlichen Gruppierungen heraus Feinde des Kreuzes kommen können. Und wenn ich da nochmal an die Reformation denke, war es ja so, dass der Luther nicht etwa von den Außenseitern verfolgt wurde, sondern von den zentralen Figuren der damaligen Kirche und des Staates, der sich in diese Kirche eingebunden wusste. Und es ist auch heute so, dass oft mitten aus dem Raum der Kirche heraus eine Botschaft kommt, die am Kreuz vorbeigeht. Da gibt es Gesellschaftsaufrufe zur Veränderung, Friedensinitiativen. Ich finde das gut. Aber es ist die Frage, ob ich mir den Frieden Gottes schon schenken lese oder ob ich nur einen Frieden machen will. Der Friede Gottes wird nie gemacht, der wird immer als Geschenk empfangen, und zwar durch Jesus im Herzen. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht, dass ihr ihn machen müsst, den könnt ihr gar nicht machen, ihr könnt ihn nehmen. Oder Initiativen gegen irgendwelche, was weiß ich, Waldveränderungen oder für irgendwelche Länder der dritten Welt oder für Südafrika oder dagegen, wie auch immer. Das sind oft sehr gute Gesichtspunkte, aber wenn im Zentrum nicht die Botschaft steht, dass Jesus für uns am Kreuz starb, stellvertretend gerichtet wurde von Gott, damit wir nicht mehr in das jüngste Gericht kommen, dann nützt alles andere nichts. Dann wird deutlich, dass es ein Umweg um das Kreuz herum ist und letztlich die Menschen an der Wahrheit vorbeiführt. Ich denke, dass wir nicht solche Bauchanbeter unbedingt hier unter uns haben, die bewusst gegen Jesus stehen. Vielleicht wären die gar nicht gekommen. Aber dass in jedem von uns sowas drinsteckt, dass er auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Wir haben ja vorhin von diesem Lied »Ein feste Burg« nur drei Verse gesungen, wenn auch einige einen Vers doppelt gesungen haben. Dafür haben wir den letzten Vers nicht gesungen. Da heißt es nämlich, nehmen Sie den Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben es keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben oder das Feld. Das singt man so schnell, ich möchte nicht Dinge singen, die ich gar nicht will. Ich bin nicht scharf darauf, dass mir jemand dies oder jenes wegnimmt. Und man singt es schnell und ging dann hinterher raus und ärgert sich, dass einer sein Auto vor das eigene gestellt hat und der Parkplatz behindert ist. Ich verwende das nur als Beispiel. Das heißt, man singt große Worte und stellt fest, wie empfindlich man ist, wenn man nur ein paar Schritte in die Praxis hineingeht, in einen Alltag, wo man vielleicht irgendwo behindert wird. Wir können natürlich auch zügellos sein und ich denke, dass die Frage der Sexualität für manchen ein Problem ist, wie er die bewältigt oder die Frage, wofür er sein Geld einsetzt oder ob er auch einmal bereit ist auf Verzicht von Annehmlichkeiten, weil er etwas für Gott tun kann dadurch. Deutschland ist im Bereich des europäischen westlichen Welt das Land mit den wenigsten Missionaren. Und ich vermute, dass es mit daran hängt, dass wir einfach zu bequem sind, um Opfer bis hin zu einem Kulturschock auf uns zu nehmen, um anderen Menschen von dieser Liebe Gottes in Jesus zu erzählen. Aber es geht hier zum Glück ja weiter. Er bleibt nicht bei den Feinden des Kreuzes stehen, sondern es heißt, das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln. Oder bei Luther heißt es, unsere Heimat ist im Himmel. Insofern kann ich also sagen, liebe Vertreter der neuen Heimat, Gemeinnützigkeit ist garantiert. Freut ihr euch über diese Heimat im Himmel? Ich verwandte das nur als Wortspiel. Wie komme ich eigentlich in diese neue Heimat hinein? Wie kann ich sagen, die Heimat, zu der ich gehöre, ist im Himmel? Wie kann ich das mit Gewissheit behaupten? Im Johannesevangelium sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich vermute, dass die meisten von Ihnen ihren Geburtstag kennen, es sei denn, sie wären ein Findelkind, wo man nicht wüsste, wann es geboren wurde, was ich aber nicht vermute. Das heißt, man weiß, wann man geboren ist. Und das finde ich wichtig. Und so kann man auch wissen, ob ich zu Jesus gehöre, ob ich wiedergeboren bin. Wiedergeboren bedeutet, ich habe einen neuen Anfang gemacht mit Jesus in meinem Herzen. der so neu ist, dass man ihn nur mit einer Geburt vergleichen kann, weil vorher, wie soll ich sagen, das, was jetzt entstanden ist, noch nicht da war, nämlich Jesus in meinem Herzen, dass er dort wäre. In unserer Kirche gab es und gibt es leider heute immer noch eine, an einer Stelle zumindest, sehr schlechte Verkündigung, wo man nämlich sagt, du musst immer auf der Suche bleiben. Wenn du sagst, ich habe es gefunden, bist du schon ein Pharisäer, einer, der hochmütig ist und sich über andere stellt, die es vielleicht noch nicht gefunden haben. Habe ich gerade gestern wieder in einer Diskussion gehört, man muss immer auf der Suche bleiben. Das ist völliger Blödsinn. Wenn ich ein Objekt, das ich suche, gezeigt bekomme und sage, da ist es, dann muss ich entweder blind sein, wenn ich es weitersuche, oder geistig nicht ganz zusammenhängend die Dinge verstehen, um dann noch weiter zu suchen. Und Jesus sagte, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr weitersuchen. Nein, er sagte, suchet, so werdet ihr finden. Und deshalb ist es ganz logisch, dass ich diesen Jesus finde und dieses ewige Leben. Wobei auch gerade vor kurzem jemand sagte, und das fand ich sehr ehrlich, und es wird vielen ähnlich gehen, das Suchen ist so schön bequem. Denn Suchen ist unverbindlich. Da kann ich immer sagen, ich bin auf dem Weg. Ich muss mich aber nicht festlegen, weil ich ja die Maßstäbe Gottes für mich noch nicht verbindlich gemacht habe. Auf diesem einen Gebet und auf allen anderen Gebeten auch nicht. Wenn ich fragen würde, sind Sie ein Deutscher, würden Sie sagen, natürlich, steht ja in meinem Personalausweis. Sie würden nicht sagen, eventuell bin ich ein Deutscher, vielleicht. Das könnte ein Asylant sagen, der es noch nicht weiß, ob er hier angenommen wird. Der würde sagen, ich hoffe, dass ich vielleicht doch bald ein Deutscher werden kann, dass ich hier Heimatrecht bekomme in diesem für mich fremden Land. Aber jemand, der hier schon geboren ist oder dessen Eltern Deutsche sind, der sagt, natürlich bin ich ein Deutscher. Und wenn ich fragen würde, sind Sie ein Christ? Und Sie würden sagen, vielleicht, eventuell, hoffentlich. Das ist nicht biblisch, das zu sagen. Biblisch ist zu sagen, ich bin ein Christ, weil ich Christus im Herzen habe und ich habe für Zeit und Ewigkeit mein Leben ihm anvertraut und gehöre ihm. Ich bin absolut gewiss, dass ich ewiges Leben habe. Nicht vielleicht, völlig gewiss, dass ich ewiges Leben habe. Hier steht, unsere Heimat ist im Himmel. Nicht vielleicht, sondern sie ist dort und sie ist meine Heimat. So dass wir im Tod sagen könnten, es ist wirklich ein Heimgang. Ich gehe in meine Heimat. Ich bin eigentlich hier auf der Erde, auf der Durchreise, wenn ich das bildlich richtig verstehe. Aber meine Heimat ist im Himmel, ist bei Jesus. Und aus diesem Himmel erwarten wir ihn, dass er wiederkommt und uns zu sich holt. Spätestens seit 1948 wird deutlich, dass Jesus wiederkommt, weil dort der Staat Israel gegründet wurde. Und das war eigentlich noch der letzte Punkt, der in der Bibel fehlte, als Vorbedingung dafür, dass Jesus wiederkommt, soweit ich die Bibel verstehe. Und dort heißt es, dass solche, die die Blätter des Feigenbaums sprießen sehen, auch die sein können, die ihn erkennen, wenn er vor der Tür steht. Dieser Feigenbaum ist ein Bild für Israel. Und dieser Staat hat Blätter bekommen, er hat zwar noch keine Frucht, er glaubt nicht an Jesus, sondern nur an Gott oder ist sehr säkular veranlagt. Aber wir wissen, dass auch dieser Glaube an Jesus für einige von ihnen noch entstehen wird und dass Jesus wiederkommen wird, weil er vor der Tür steht. Ist die Frage, freuen Sie sich darauf, dass Jesus wiederkommt? Nicht hier als Mensch, so wie ein Mr. Moon, der behauptet, er sei Jesus, dieser Koreaner, der diese Vereinigungskirche gegründet hat. Jesus wird nicht als Mensch kommen, sondern er wird mit den Wolken des Himmels kommen, so wie er bei der Himmelfahrt in die Ewigkeit gegangen ist. So wird er wiederkommen und die Seinen zu sich holen. Und dann heißt es hier, er wird den Leib der Niedrigkeit verwandeln in den Leib der Herrlichkeit, so wie er selber ist. Könnte man vergleichen mit einer Raupe, die sich verpuppt und dann ein Schmetterling wird. Das heißt, sie bekommt eine ganz neue Existenzform, ganz andere Möglichkeiten, als sie vorher hatte. Und darüber können wir uns freuen. Die Frage an mich ist, habe ich eine Lebensorientierung, die nach oben geht? Oder bin ich so jemand, der auch nur auf dieser Bauch- und Konsumebene lebt, sei es als Christ oder als solcher, der es noch nicht ist? Was hat Ewigkeitswert in meinem Leben? Wo engagiere ich mich? Wenn ich das Ganze zusammenfasse, ging es um die Frage des Vorbildes als Einstieg Und meine Beobachtung war die, dass die meisten Christen Teilvorbilder sind, auf irgendeinem Bereich. Es aber auch Bereiche in ihrem Leben gibt, wo sie noch kein Vorbild sind, wo Gott noch an ihnen arbeiten muss, dass sie diesen Bereich verändern können. Die Frage war, ob wir sozusagen an unseren Bauch, an den Konsum und alle Bequemlichkeit damit gebunden sind oder frei werden, Jesus weitergehend zu ehren und wissen, dass er uns am Kreuz erlösen musste und es nicht letztlich um Gesellschaftsveränderung geht, sondern um veränderte Menschen, die Jesus im Herzen haben. Unsere Heimat ist im Himmel, insofern sind wir Vertreter dieser neuen Heimat und laden Menschen ein, sie kennenzulernen durch eine Wiedergeburt. Wiedergeburt bedeutet, dass Jesus neu in das Leben eines Menschen kommt, der vorher dort noch nicht war. Und das führt zu einer völligen Gewissheit, ich gehöre dazu, nicht eventuell, nicht vielleicht, sondern ganz gewiss. Und darüber kann ich Jesus loben, der wiederkommen wird und den ich einmal sehen werde, wie er ist. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, das diese Gewissheit der neuen Heimat gibt. Ich danke dir für alle, die du an diesem Morgen angesprochen hast, dass sie eine Sehnsucht bekommen nach dieser Heimat. Ich danke dir auch für alle, die diese Gewissheit schon haben, dass sie ewiges Leben haben, weil sie dich im Herzen tragen. So loben wir dich, dass du jeden von uns liebst und dass wir nicht ewig suchen müssen, sondern finden dürfen, dich ganz persönlich im Gebet. Amen.